Morgen miteinander. Ich bin Michi Dufner, wie schon angesagt oder angekündigt. Ich darf heute Morgen Predigt haben zu einem Thema, wo, naja, mir jetzt nicht aus den Schuhsocken haut, sage ich jetzt mal so. Gehorsam ist so der Übertitel, Gehorsam. Ich meine, Gehorsam ist schon okay, wenn ich der bin, der sagt, wohin das soll gehen. Aber wenn ich dann plötzlich der bin, der gehorsam üben soll, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich bin seit 16 Jahren verheiratet mit meiner Frau, der Manuela. Wir haben zusammen 5 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren. Ich komme aus dem Kanton Thurgau am Bodensee bei Rockwil. Das ist ganz in der Nähe von Arbon. Ich arbeite als Verantwortliche im Bereich Jugend, Kind, Jugend, Teenager, junge Erwachsene, Ehe und Familie im Bund FVG. Und so kenne ich auch den Daniel, oder habe den Daniel kennenlernen, als er noch in der FVG Steffisburg gearbeitet hat. Und irgendwie hat sich da der Kontakt nie abgebrochen und dann hat er gefunden, komm doch mal zu mir in die EG Bremgarten. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht und freue mich, heute Morgen hier unter euch zu sein. Und bin gespannt, wo uns das Thema durchführt. Wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach, finde ich. Weil irgendwie ist es noch herausfordernd. Was immer er euch sagt, das tut. Wäre so einfach, oder? Aber es ist gleich so schwierig. Weil manchmal kommen dann andere Argumente, manchmal kommen andere Empfindungen oder Gefühle noch drin rein, wo dann das, was immer er euch sagt, plötzlich nicht mehr so deutlich werden lässt oder deutlich dastehen lässt. Der Text, den ich innerhalb von eurer Serie einfach vorgeschlagen bekommen habe oder aufdiktiert bekommen habe und ohne mich gehorsam danach gehalten habe, kommt aus Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 27 bis 33, und ich werde die uns vorlesen. Sie führten sie aber herein und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, muss man Gott nicht mehr gehorchen als dem Menschen? Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Jetzt gehorsam. Ich bin so Dr. Google gefragt. Übrigens, ist Mundart okay? Oder Hochdeutsch? Mundart ist gut, sehr gut. Ich bin Dr. Google gefragt, was denn er so unter gehorsam versteht oder was denn dort so kommt. Und dort heisst, sich dem Willen einer Autorität unterordnen. Oder ein gehorsamer Untertan sein. Untertan. So, Halleluja. Oder das Zweite, als Kind die Autorität einer Respektperson anerkennen und ihnen ihren Forderungen sofort und pünktlich nachgeben. Brav, folgsam sein. Alles so leichte Attribute. Ich bin dann noch ein bisschen weiter, ich habe ein Lexikon gefragt, gefunden, muss ja noch etwas ein bisschen mehr sein als einfach Google. Gehorsam ist prinzipiell das Befolgen von Geboten und Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Das Wort leitet sich, ähnlich wie Gehorchen, vom Hören ab. Horchen, hinhören, wie wir es gehört haben in der Einleitung. Es kann eine rein äußerliche Handlung beinhalten oder auch eine innere Haltung. Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenem. Die Autorität ist meistens eine Person oder eine Gemeinschaft, kann aber auch eine überzeugende Idee, ein Gott oder das eigene Gewissen sein. Man kann zwischen freiwilligen und erzwungenen Gehorsam unterscheiden. Ist ein bisschen komplexer beschrieben, ist ein bisschen tiefgründiger, aber gleich nicht einfacher. Gehorsam ist gleich immer noch schwierig. Wieso? Wieso fordert uns Gehorsam so raus? Ich möchte uns das aufzeichnen. Ich bin jemand, der das immer wieder so ein bisschen bildlich braucht, dass ich irgendwie die Sachen ein bisschen besser verstehen oder nachvollziehen kann, wie das sich jetzt genau die Bibel gemeint hat. Und ich mache das immer sehr gerne so ein bisschen bildlich oder beispielhaft. Jetzt sehen die es da nicht so richtig, gell? Geht es so besser? Super, alles klar. Eben, ich bin Papi, ich habe Kinder. Meine Kinder gehorsam beibringen, das ist ja eine Pflicht oder eine Aufgabe als Eltern, dass sie gute Kinder werden, dass sie vorbereitet sind fürs Leben. Und dann kommt da mein Sohn, um 11:45 und sagt, Papi, ich habe einen Wunsch, oder wir können sagen, ein Ziel. Ich habe jetzt Lust auf Bombschips. 11:45, das Mami hat gekocht, er hat Lust auf Bombschips. Das ist sein Ziel. Das würde er jetzt eigentlich gerne wollen, aber jetzt bin ich der Papi, oder? Ich weiss, das ist nicht so ein gutes Ziel. Ich will, dass er Hunger hat. Auch dann noch, wenn es zu Mittag gibt. Und dann muss er jetzt halt ein bisschen aushalten, dann muss er jetzt irgendwie durchbeissen. Das geht jetzt halt einfach nicht. Also ich habe irgendwo durch ganz etwas anderes im Kopf und auch in dem Sinn als Plan. Und jetzt entsteht da ein Momentum, kann man sagen. So ein Bereich, wo plötzlich etwas aufeinander prallt, nämlich mein Wille und der Wille von meinem Sohn. Oder wir können es auf unser Leben beziehen. Wir haben vielleicht irgendwo einen Wunsch, ein Ziel, eine Vorstellung, was Gott könnte tun, was wir eigentlich möchten erwarten oder erreichen, was er eigentlich müsste tun. Und irgendwie, komischerweise, kommt es immer anders. Und dann gibt es so ein Momentum. Das Momentum, wo wir unter Gehorsam verstehen, oder wo eigentlich unter Gehorsam verstanden wird, dass da mein Sohn sich einrenkt und aufs Ziel zugeht, wo ich ihm sage, dass es richtig ist. Und dieser Punkt hier, wir können dem Widerstand sagen. So ein innerer Widerstand, ein inneres Kämpfen, ein inneres sich müssen umpolen, ein neues Ziel finden, eine neue Ausrichtung finden, eben vielleicht dem Willen von jemand anderem sich beugen, untertan sein, so wie wir es vorne gehört haben, das ist Gehorsam. Gehorsam ist, wenn es nicht nach meinem Kopf geht, sondern wenn ich andere Autoritäten bestimmen lasse und wenn es mir gelingt, dann kann ich das auch zu tun. Das heisst konkret, wenn wir von Gehorsam reden, reden wir eigentlich auch immer von Widerstand. Der innere Widerstand, das, was sich in uns aufbäumt. Und jetzt gehen wir in unsere Geschichte hinein, aus der Apostelgeschichte 5. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen vorne anfangen, als einfach mit diesen Versen von 27 bis 33. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Die Apostel mit dem Petrus an der Spitze, die erleben etwas absolut Gigantisches. Eigentlich so eine Euphorie, ein Volksauflauf. Wir lesen von der Erwartung, die die Leute hatten, dass sogar wenn der Petrus durchläuft und der Schatten auf irgendeinen Kranken fällt, wird er geheilt. Das ist so eine riesen Erwartungshaltung. Man hat erlebt, wie Gott Wunder tut, wie er heilt. Und hat jetzt eigentlich so, ich sage jetzt mal, die Erwartung, wow, das wird wieder passieren. Und wir schlüpfen jetzt mal in die Rolle von den Pharisäern oder von den Volksführern. Also nicht von dem Petrus und von den Jüngern, sondern bewusst in die Rolle der Pharisäer und der Volksführer. Es ist eine heikle Situation, wenn plötzlich so ein Aufruf, so ein Auflauf passiert. Weil die Herrschaft hat immer noch Trümmer. Und Trümmer haben es gerne, wenn es ruhig bleibt. Wenn alles unter Kontrolle ist. Also was sind sie oder was sind wir für Führer, wenn plötzlich jetzt so ein riesen Tumult entsteht um irgendwelche komischen Typen, die behaupten, einer ist irgendwie von den Toten auferstanden und wo irgendwie einfach... Ja, schon noch etwas, aber vielleicht können sie auch Zauber sein. Vielleicht ist ja das einfach Hokuspokus. Und du kennst ja, wie die Meute, wie das Volk, wie der Pöbel funktioniert. Wenn irgendwo etwas mal ein bisschen gross angekündigt wird, dann flippen alle aus. Also was machen sie? Die Führer vom Volk nehmen die Apostel und den Petrus gefangen. Sie nehmen sie gefangen und probieren eigentlich das einzudämmen und irgendwo zu kontrollieren, was jetzt da so am Aufbrechen ist. Und da sehen wir etwas ganz Entscheidendes, was passieren kann, wenn es um Gehorsam geht. Wenn es darum geht, dass Gott vielleicht etwas tut in unserem Leben, das nicht unbedingt unserer Vorstellung entspricht. Wir fangen an, Erklärungen oder Ausreden Oder ich sage dem gerne so, Widerstandsemotionen zu entwickeln. Widerstandsemotionen. Es heisst in der Bibel, dass die Führer eifersüchtig sind. Ganz ehrlich, wir sind ja immer noch in der Rolle der Pharisäer. Haben die echt auch gesagt, dass sie eifersüchtig sind? Oder haben sie vielleicht einfach andere Erklärungen gehabt? Eben, wir müssen für Ruhe sorgen, wir müssen schauen, dass die Römer zufrieden sind. Wir wollen ja nicht eine Hysterie unter dem Volk und nachher ist schlicht nichts. Kann das vielleicht auch sein, dass sie eigentlich andere Absichten hatten vor der Gründung? Und dass die Bibel uns da mehr die Herzenshaltung zeigt. Also, mir ist es noch nie so gegangen, dass ich irgendwie gefahren bin oder irgendwo unterwegs war und gefunden habe, jetzt bin ich eifersüchtig, der Kerl in dem Moment da. Sondern meistens hat mich irgendetwas aufgeregt. Und ich habe gefunden, da muss man irgendwie unterbinden. Aber die Eifersucht ist erst später sichtbar geworden. Die Emotionen können sichtbar werden. Ich bin 4 Jahre schon Christ gewesen, wo ich plötzlich gemerkt habe, wenn ich so die Bibel gelesen habe, irgendwie stimmt mein Leben mit dem, was in der Bibel beschrieben wird, nicht so überein. Ich habe mich bekehrt, ich habe mal Jesus erlebt in meinem Gottesdienst und gemerkt, wow, den gibt es ja tatsächlich. Und dann habe ich mich bekehrt, weil dann hat es irgendwie so Ratter gemacht und ich dachte, ja, dem gibt es wahrscheinlich Himmel und Hölle auch. Also habe ich mich bekehrt, dass ich in den Himmel komme. Aber ich habe eigentlich genau gleich weitergelebt wie vorne. Hat jetzt nicht so einen riesen Unterschied gemacht. Ich habe mich zwar ab dem Christ genannt, aber irgendwie habe ich gemerkt, so eine Beziehung zu ihm, ja, ich bete ab und zu, ich gehe in den Gottesdienst, ich lese die Bibel, aber so richtig, dass es leidenschaftlich wäre, dass es brennt und dass ich irgendwie so die Storys erlebe, die da drin beschrieben sind, das habe ich nicht. Und ich habe gemerkt, ich habe Sehnsucht, ich möchte das eigentlich. Und dann habe ich gebetet und gesagt, okay, Jesus, in dem Fall 100%, mein ganzes Leben gehört dir, mach mit mir, was du willst. Fang an, reden bitte. Ich möchte wirklich Empfänger sein. Und dann hocke ich dort in dem Gottesdienst, ich weiß das noch gut. Und dann hat der Prediger eine Predigt, die mir so richtig ins Herz hineingeschossen hat. Und dann hat Jesus zu mir geredet und gesagt, geh zu deinem Vater und bitte um Verzeihung, dass du nicht der Sohn gewesen bist, wo du hättest sollen sein. Ich bin mit 16 ausgezogen von daheim, weil ich es mit meinem Vater nicht gut hatte. Und in dem Moment hatte ich Argumente, Gefühle und so Gefühls- oder Gehorsamsemotionen, wo ich gemerkt habe, alles hat in den Widerstand hineingeredet. Die Widerstandsemotionen sind plötzlich vorgekommen. Nein, das ist doch mein Vater seine Aufgabe. Er soll sich bei mir entschuldigen. Ich meine, er hat mich geschlagen und weiß ich was alles. Und sowieso ist alles nicht gut gewesen. Wieso soll ich jetzt gehen und mich entschuldigen, dass ich nicht der Sohn bin? Sibi, wo ich jetzt sein soll. Ein paar Monate später, es hat ein paar Monate gebraucht, bin ich gegangen und ich habe es gemacht. Und ich bin in eine neue Freiheit hineingekommen. Irgendwie ist der Himmel aufgegangen. Und ich habe gemerkt, meine Beziehung zu Jesus ist tiefer geworden. Auf das aber wieder ein paar Monate später hat Jesus wieder geredet und gesagt, Michi, der Zehnte, das ist ein wichtiges Prinzip. Gib den Zehnten von deinem Verdienst. Und ich wieder dort gestanden, Widerstand. Und gesagt, nein, Jesus, geht nicht. Ich habe nur 500 Franken pro Monat. Von dem zahle ich 320 Franken fürs Zimmerli. Wieder Ausbildung als Krankenpfleger. Und die 180 Franken, die brauche ich. Ich meine, 50 Franken, das sind 5-mal Mittagessen. Wieder hat es ein paar Wochen, Monate gebraucht. Dann habe ich gefunden, gut, come on, ich habe es gesagt, mein Leben gehört ihm und ich habe es gemacht. Und wieder ist Freiheit aufgebrochen. Es sind Sachen passiert, die du nicht erklären kannst. Und ich plötzlich Geld auf dem Konto hatte, genau in dem Betrag, wo ich irgendeine Reparatur zahlen musste. Obwohl ich gewusst habe, eigentlich habe ich kein Geld. Und plötzlich ist das grosse Aufgang über dem, was die Bibel uns verheißt, dass er für uns sorgt. Aber Argumente, Ausreden und eben die Widerstandsemotionen, das ist so der Punkt, wo man immer wieder spürt, wenn wir in diesen Gehorsamsschritt drinstecken, wo uns Gott vielleicht herausfordert. Was ist es bei dir? Beim Petrus und bei den Aposteln war es so, dass sie nachher wie durch ein Wunder aus dem Gefängnis rausgekommen sind. Ich meine, das war schon crazy. Wo nachher die Pharisäer sie wollten holen, ist die Wachposte noch vor dem Gefängnis gestanden. Die Türen waren ganz normal verschlossen. Nur dort, wo sie es rein tun haben, war niemand mehr drin. Und dann, was müssen sie hören? die sind wieder predigen im Tempel. Das, was sie ihnen vorne gesagt haben, sollen sie ja nicht machen. Wegen all diesen Gründen und Begründungen und so weiter und so fort, sind sie wieder, jeder normale Mensch würde abhauen. Jeder normale Mensch würde, wenn er so etwas erleben würde, wie jetzt gerade der Apostel und der Petrus, die würden die Flucht ergreifen. Der Petrus hat das übrigens nachher auch irgendwann mal noch gemacht, dass er auch wieder aus dem Gefängnis kam und dann ist er geflochten. Wieso bleiben die dort in dem Tempel? Könnte man sich fragen, wenn wir jetzt die Pharisäer sind. Und dann kommt so richtige Wut auf, oder? Und jetzt müssen wir uns das vielleicht mal so vergegenwärtigen. Jetzt holst du die wieder, die kommen wieder da vor dich, du bist wieder in dieser Pharisäerrolle. Und dann sagst du, wieso machen die jetzt das? Und jetzt sind wir wirklich bei dem Text, wo sie mit ihnen reden, wieso, wir haben doch euch geboten, das nicht zu tun. Wieso machen das jetzt trotzdem? Und dann sagt er, ja, mir muss halt Gott mehr folgen als den Menschen. Danke, du. Merci. Oder? Wer sagt denn, dass das jetzt Gottes Willen ist, was die da sagen? Und gleich gibt es irgendwo durch eine Linie, die man in dieser Geschichte beobachtet, wenn wir uns lösen von diesen Widerständen, wo man merkt, da passieren göttliche Sachen. Da passiert etwas, wo Gottes Fingerabdruck drauf ist. Und das ist etwas, wo wir ganz, ganz fest dürfen lernen und sollen lernen, wo uns in dem Gehorsamsschritt ihnen auch führen und leiten kann. Wir haben zum Beispiel jetzt als Gemeinde in der FEG Goldach so Evangelisationstag bevor. Und ganz viele bei uns in der Gemeinde haben gefunden, ja, müssen wir das machen? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und dann kommt ja auch so ein Widerstand. Bei uns sagt dann der Widerstand, ich komme einfach nicht. Oder ich mache einfach nicht mit. Oder ich bete vielleicht auch nicht mit. Man geht nicht mit dem mit, was die Gemeinde sagt, wo man durch soll gehen oder wo man durch will gehen. Und dann ist halt der Widerstand eher mit den Füßen, im Sinne von, mir bleibt fern oder eben, mir läuft zu gerne davon. Aber wenn man nachher genau anschaut, merkt man, wo hat Gott vielleicht Führungen drin, wo passiert. Wir haben zum Beispiel Chöre eingeladen und die Chöre kommen, die bei uns im Dorf Musik machen und die sind nicht nahe bei uns an der Gemeinde. Und das brauchen wir einfach so als methodisches Mittel. Und die kommen tatsächlich. Und wenn man so merkt, wie so ein Faden in der ganzen Vorbereitung drin ist, ist natürlich auch eine Form von Kommunikation. Und plötzlich wird einem das Herz wie voll und man merkt, yes, da ist wirklich Gott etwas am Machen. Leider haben das die Pharisäer da nicht gemacht. Sondern wir lesen am Schluss im Vers 33, wo sie das gehört haben, sind sie ergrimmt. Und das ist etwas Wichtiges auch zum Wissen, wenn wir nicht gehorchen, sondern einfach weiter durchziehen, dann wird sich unser Herz vergrimmen. Dann wird sich unser Leben vergrimmen. Dann werden wir bitter, dann werden wir resignieren, dann werden wir irgendwann frustriert und vielleicht sogar eben irgendwann der Gemeinde oder Jesus den Rücken zukehren. Weil wir uns nicht öffnen für das, was er für uns bereit hat. Ich glaube, wir dürfen es machen wie der Rat von Gamaliel, der nachher kommt und sagt, hey, wenn es vielleicht Gottes Willen ist, lass es doch einfach mal zu. Lass es mal beobachten. Komm, wir überwinden mal den Widerstand und schauen, was passiert. Weil wenn es nicht von Gott ist, wird es schon wieder mal eingehen und dann wird es nur kleine Blätter sein. Aber wenn es von Gott ist, wer wird sich gegen das stellen? Und das ist etwas, was ich für mein eigenes Leben immer wieder auch sage. Einfach gerade, wenn ich den Eindruck habe, Gott redet zu mir. Ich sage, okay, mal schauen, was aus dem wird. Ich will mein Herz Jesus öffnen. Ich will nicht in dem Widerstand irgendwie rumböckeln, wie es meine Kinder so gut können. Sondern ich will mein Herz öffnen und gespannt sein, was er jetzt daraus weitermacht. Und ich glaube, dann können wir auch lernen von dem, was wir eben negativ hier von den Pharisäern, von den Führern, vom Volk präsentiert bekommen. Wir gehen jetzt aber rein und wechseln die Rolle und gehen jetzt zum Petrus und zu den Apostel und schauen, was können wir von ihnen lernen, wie wir Widerstand können überwinden und so den Gehorsam können lernen. Das Erste, was es nämlich heisst, ist, müssen wir nicht Gott mehr gehorchen als den Menschen, in Vers 29. Und ich meine, sie müssen schon relativ genau gewusst haben, was Gott tut. Weil wenn man so vom Politischen her kommt, ist das eigentlich die Todesstrafe gewesen, die sie drin gesteckt haben. Die Todesstrafe von diesem Rechtssystem damals war so gewesen, dass man sie einen Tag vorne quasi anordnen und dann musste man eine Nacht warten und erst am nächsten Tag hat man nachher das Urteil definitiv fällen. Also wenn du in diesen Situationen nachher trotzdem noch nach Jerusalem, also in den Tempel gehst, predigen Obwohl du gerade durch ein Wunder zum Gefängnis rausgekommen bist, dann musst du ziemlich genau wissen, dass das jetzt Gottes Weg ist und dass das Gottes Willen ist. Glaube ich. Und sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als der Mensch. Und nachher, ab Vers 40 lesen wir sogar, dass sie sich gefreut haben, dass sie, wo sie am Schluss dann freigelassen worden sind, hat man sie noch ausgepeitscht, hat man sie noch geschlagen und sie haben sich gefreut, da dürfen für Jesus zu leiden. Wieso? Weil sie irgendwie so komisch veranlagt gewesen sind? Nein. Weil sie gewusst haben, sie sind Jesus gehorsam gewesen. Und in dem Jesus gehorsam eben geht es darum, wir müssen erkennen, was ist Gottes Wille für uns? Was ist Gottes Wille für dein Leben? Was will der? Und manchmal ist es ja verrückt, manchmal ist es fast das gleiche Ziel, wie ich kann, im Sinne von, ich will in der Gemeinde, dass es lebt, dass es fröhlich ist, dass man Gott kann erleben, ich möchte selber in meinem Alltag Gott erleben. Und irgendwie sagt Gott, ja, ja, aber wir gehen jetzt da durch. Denkst du, wieso? Irgendwie macht es so keinen Sinn, macht kein Ziel, ist nicht logisch. Und ich glaube, wir kommen erst dort wirklich in das hinein, wo wir uns verändern lassen von Gott. Wo wir ihn zulassen, eben wo wir unser Herz trotz diesen Widerständen einfach öffnen und sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber was immer du sagst, ich tue es. Und dann werden wir erkennen, wird er uns reinführen. Zum Beispiel ins Bibel lesen oder das Bibelstudium. Ich bin manchmal erstaunt, ich darf so Jugendliche, die gerne möchten, in eine theologische Ausbildung gehen, darf ich begleiten. Wir nennen das Sprungbrett, wo sie in ein Gemeindepraktikum gehen und dort einfach ein Jahr mitschaffen, um überhaupt mal herauszufinden, was macht ein Pastor den ganzen Tag. Und dann haben wir so Schulungstage und ein Schulungstag handelt zum Beispiel über das Wort Gottes. Also was ist das für ein Schatz, was ist das für ein Wert? Und letztens hat einer gesagt von denen, und der will Theologie studieren. Also, ja weisst, ich brauche die Bibel eigentlich nicht. Also die brauchst du einfach zum Predigen, aber für den Alltag kannst du die nicht brauchen. Man sagt, wenn du willst Theologie studieren. Also das ist ja eigentlich so das Herz von allem. Und es ist dann nachher darum gegangen, dass wenn er die Bibel liest, halt einfach nicht so viel versteht. Man sagt, ja, aber genau das ist ja manchmal das Problem. Wir müssen uns doch gegenseitig helfen, damit die Bibel, die uns als von Gott gehendes Werkzeug, dass wir ihn können verstehen können, dass wir das nicht einfach nur tun, damit wir es tun haben, oder eben vielleicht nicht tun und ein schlechtes Gewissen haben, sondern dass es wirklich Quellen ist, wo das Leben entspringt. Und da müssen wir einander helfen, da dürfen wir einander helfen. Und dann ist es eben wirklich letztendlich so, dass durch eine Predigt allein oder durch einen Bibelabend allein halt das Wort noch nicht lebendig wird, sondern du musst selber das Wort studieren. Du musst dich selber vertiefen. Du musst Gott suchen im Lesen der Bibel. Nicht einfach nur irgendwelche Motivationen oder irgendwelche Früchte, die Gott uns geben möchte, sondern Gott selber. Und dann wirst du erleben. Du wirst später nicht können sagen, ja weißt du, der Daniel, der hat ein bisschen zu wenig gut predigt. Oder unsere Gemeinde, die hat ein bisschen zu wenig Bibelübung gemacht und die Themen zu wenig bearbeitet. Sondern wir sind in der Eigenverantwortung, wir sind ein allgemeines Priestertum, dass wir Gottes Wort für uns selber immer wieder durchkommen. Dass wir seinen Willen erkennen für uns selber. Und darum die Frage, liest du, weil es dich interessiert oder liest du einfach, weil du musst? Vielleicht sagst du, ich bin jetzt nicht so der Leser. Könnte ja sein. Aber dann gibt es keine gute Idee von dem. Wo biblische Geschichten wirklich bibeltreu Satz für Satz weitergeben. Zum Beispiel das Johannes-Evangelium, mega gut verfilmt, kann ich sehr empfehlen. Aber so eine Klammerbemerkung, da könnte ja auch schon wieder eine Argumentation oder eine Ausrede sein, so eine Widerstandsemotion, ich lese halt nicht gern. Weil ich merke bei mir, ich bin auch eher lesefaul, ich bin Legastheniker grundsätzlich, habe vieles können auch ein bisschen ausarbeiten, aber das, was mich interessiert, das lese ich schon. Ich lese einfach das nicht, was mich nicht interessiert. Mein Sohn würde jetzt sagen, zum Beispiel Warnschilder beim Schlitteln, so Vorsicht, Kurve. Ich bin voll gerade ausgefahren. Das, was mich interessiert, lese ich aber. Und dort wie ehrlich sein und sagen, vielleicht braucht es mal ein Gebet. Jesus, ich brauche wieder ein neues Interesse. Ich brauche ein neues Feuer mit dir und für dich. Etwas weiteres, wie wir es im Willen erkennen können, ist in dem, was wir einfach tun. Nochmal, das ist ein sehr guter Vers. Johannes Kapitel 2, Vers 5. Was immer er euch sagt, das tut. wir müssen einfach mal tun und dann werden wir es herausfinden. Ich habe nicht geglaubt, dass Jesus mich brauchen kann, um zu predigen. Ich habe so eine schlimme Geschichte in der Schule. Einmal hat mich der Lehrer heimgeschickt mit einer Note 1 und gesagt, du wirst nie vor Leuten stehen können. Und ich habe irgendwie in dem Vortrag, wir haben so eine Buchzusammenfassung machen müssen, das war ganz lustig. Und das Buch hat gehandelt von einem Boot, das so eine Überfahrt gemacht hat und dann hat es einen Leck gehabt oder Leck geschlagen. Und dann haben sie die ganze Fracht müssen so umordnen quasi, damit die Seite vom Schiff so ein bisschen schräg gelegen ist. Und die haben das Schiff ist mit Jutesäck gefüllt gewesen und ich habe den ganzen Vortrag Judesäck gesagt statt Jutesäck. Und der Lehrer hat gemeint, ich habe das extra gemacht. Darum hat es Note 1 gegeben und hat mich heimgeschickt. Und irgendwie war das meine Prägung gewesen. Ich kann nicht vor Leuten stehen. Und als ich dann anfangen sollte, das war einfach so ein Gedanke gewesen, und ein guter Freund, das irgendwie mal noch unterstrichen hat und gesagt hat, du wärst wahrscheinlich noch ein Prediger. Und ich dachte, never. Sicher nicht. Und dann passiert mir wieder so ein Zeich, oder? Und dann bin ich einfach mal angestanden und habe Predigt gemacht. Ich weiss nicht, ich habe mich so etwa 3 Wochen vorne durchgefallen gehabt. Mir war wirklich schlecht gewesen. Es ist so zitternd. Ich habe fast nichts können lesen, weil meine Blätter so gewackelt haben. Aber an dem Abend sind 2 Menschen haben zu Jesus gefunden. Und ich habe gemerkt, oh, anscheinend ist da irgendein Fingerabdruck drauf. Eben, auf die Linie von Gott. Also muss ich dranbleiben. Und ich habe sicher 3 Jahre lang wirklich nicht gerne predigt. Ich bin fast jede Nacht schlaflose Nächte gehabt. Das Schlimmste war, wo mir irgendwann am Samstagabend den Prediger angerufen hat und gesagt, gell, morgen musst du auf Hochdeutsch. Und ich sagte, nein. Oder? Wirklich, es ist nicht mehr gegangen, oder? Dann habe ich irgendwie probiert, auf Hochdeutsch zu reden, bin selber fast eingeschlafen während der Predigt. Mittlerweile liebe ich es. Mittlerweile ist Predigen eine grosse Leidenschaft von mir. Und ich habe manchmal ein bisschen Mühe, um alles in der Zeit zu sagen, was ich alles will sagen. Aber auf jeden Fall, der Wille von Gott müssen wir manchmal einfach tun. Unsere Emotionen abschalten, unseren Widerstand abschalten und sagen, und jetzt gehe ich einfach und ich schaue, ob ich den roten Faden von Jesus sehe. Etwas Weiteres, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen reflektieren. Reflektieren, die Situationen immer wieder analysieren, zurückschauen und sagen, okay, was hat Jesus tun? Was ist das, was er will? Und dann nachher plötzlich merken wir, dass wir vielleicht eher Argumente haben, wo wir uns rausreden, weil eigentlich der rote Faden, wenn wir zurückschauen, schon ganz lange da ist. Bibel lesen, das persönliche Studium, was immer er sagt, sollen wir tun, zurückschauen, reflektieren, das sind einfach 3 Punkte, wie wir den Willen von Gott erkennen können. Ich hätte noch ganz viele Punkte, ich könnte euch noch ganz viele Sachen aufzählen, ich habe meine Diplomarbeit zu dem Thema gemacht, wie erkennen wir Gottes Willen, wenn er zu uns redet. Zum Beispiel die Frucht vom Heiligen Geist, Galater 5, 22, kann so ein Prüfpunkt sein. Denn der Sinn, also wenn wir verändert werden, wenn unser Denken nach dem Göttlichen verändert wird, Römer 12 wird das beschrieben, oder wenn es noch für die Ewigkeit etwas ist, da wird dann beschrieben im 1. Korinther 3, wirklich ganz viele so Faktoren, wie man kann prüfen kann, was Gottes Willen ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, tu einfach. Wenn du den Eindruck hast, Gott redet, dann tu einfach. Vielleicht ist es falsch, mach nichts. Dann können wir es wieder versuchen. Dann hast du mal schon etwas gelernt. Das Schlimmste ist, wenn wir uns hinter einem Argument, hinter Ausreden, hinter diesen Widerstandsemotionen zurückhalten und nichts tun. Weil dann kommen wir auch nicht vorwärts. Das Zweite, was ich glaube, was wir lernen können, und das ist eigentlich so der Kern, der heisst, der kommt nachher gerade im Vers 30. Der Gott, unserer Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz hängtet. Jetzt werden sie ja noch frech, der Paulus und die Apostel. Jetzt sagen sie noch, ihr habt das gemacht. Dabei haben sie es ja gar nicht selber gemacht. Aber sie sagen gleich, ihr habt es gemacht, ihr habt die Schuld auf euch geladen. Und ich bin jetzt auch ein bisschen frech, ich sage, du auch. Wegen meiner Sünde, wegen meiner Schuld, ist Jesus am Kreuz gegangen. Nicht wegen irgendwelchen anderen, wegen mir. Und da wird etwas ganz, ganz Wichtiges jetzt uns bewusst. Gehorsam ist nicht einfach nur ein Tun von Pflichten. Gehorsam ist, wenn wir verstanden haben, was da uns geschenkt wird. Eine Einladung, das Handeln aus der Liebe, das Handeln aus der Leidenschaft, das Handeln aus der Freude. Nicht, weil unsere Emotionen immer nachkommen und wir finden, ja, Halleluja, alles ist gut. Sondern, wenn wir wissen, wow, Jesus, das, was du für mich gemacht hast, das ist so, oh, ich will das leben, was du für mich bereit hast. Egal, was es kostet. Wie gesagt, ich muss mir das selber immer wieder auch ein bisschen aufzeichnen und das habe ich euch, oder würde ich euch so zeigen. Ich weiss nicht, ob du dich erinnerst, wo du dich bekehrt hast, wo du das erste Mal so erlebt hast, wie das sich wohl anfühlt, wenn du die Freiheit von Jesus spürst, wenn er sagt, hey, und ich habe dich frei gemacht von aller Schuld. Und danach kannst du doch die ganze Welt umarmen. Ich weiss noch gut, mein Moment, ich habe so in den Spiegel hineingeschaut und gemerkt, so, wow, das ist ein neuer Mensch. Das ist etwas, ich bin geliebt. Und irgendwie ist das so richtig so herrlich gewesen. Ich habe gefunden, so, es gibt nichts Wichtigeres als das Kreuz in meinem Leben. Ab jetzt. Und dann hat so mein Christsein angefangen. Ich habe angefangen zu leben. Und irgendwie ist so mit dem Kreuz auch immer mehr Verantwortung gekommen. Ich habe immer mehr Gotteserkenntnis gehabt. Ich habe immer mehr verstanden, was er alles will. Und ich habe immer mehr Verantwortung in der Gemeinde übernommen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, emotional, einfach so das Bewusstsein von dem Kreuz, da ist eigentlich ziemlich gleich gross geblieben wie am Anfang. Und dann gibt es da so eine komische Diskrepanz. So eine Kluft. Und ich merke, so, es ist nicht so meine Leidenschaft, so meine Überzeugung, so dass, boah, Jesus, was du für mich gemacht hast. Und dann fange ich an, die Gebote, die Aufzählungen plötzlich als moralischen Appell zu verstehen. Ich muss, damit ich. Und wisst ihr, das ist ganz normal. Was man dagegen tun könnte, ist, wenn wir lernen, dass man nicht nur Verantwortung grösser wird, sondern dass auch unser Sündenbewusstsein grösser wird. Wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin und immer mehr verstehe, wie ich wirklich ticke, dann merke ich, ich bin eigentlich sündhafter, als ich mir das je vorgestellt habe. Ich bin zu Sachen fähig, die ich mir nie erträumt hätte. Und trotzdem habe ich so eine grosse Verantwortung. Trotzdem sagt Gott, baust du Gemeinde. Trotzdem sagt Gott, habe ich dich berufen, dass andere Menschen mich kennenlernen. Und dann wächst plötzlich mein Kreuz. Dann merke ich plötzlich, wow, das ist ja gigantisch. Und aus dem Bild heraus kommt Gott und sagt, ich will, dass ihr das tut, was ich euch sage. Dann ist es nicht mehr ich muss, sondern es ist es ich darf. Der Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 5, wir sollen überprüfen, ob Christus in uns lebendig ist. Und das meint er mit dem. Ist Christus, ist seine Tat am Kreuz noch lebendig? Bist du brennend für das? Oder ist es vielleicht eingeschlafen? Ich habe mal in einer Jugendarbeit habe ich gefragt, die haben sich so skalieren, das heisst, da wäre es 0, da wäre es 10, stellt euch auf. 0, mein Glaube ist völlig eingepennt, ich mache gar nichts mehr oder ich glaube vielleicht auch nicht. Und 10, ich bin so richtig, oh, ich gehe auf die Straße und so. Wisst ihr, wo sich alle eingeteilt haben? Beim 5. Ja, genau. Beim 5. So typisch schweizerisch, oder? Hey, aber die Bibel sagt, entweder es gibt kalt oder heiß, lauwarm gibt es nicht. Lauwarm gibt es nicht, entweder bist du heiß oder bist kalt. Und ich glaube, und würde uns hier ermutigen, dem Appell und dem Aufruf von Paulus auch zu folgen, wenn das Evangelium eingeschlafen ist in deinem Leben, fang an dafür zu beten, dass es wieder Feuer überkommt. Bekenne das jemandem und sag, bete mit mir bitte zusammen. Und dann lass das zu, dass Gott dir Sachen sagt und dann tu es. Weil oft hat es mit dem zu tun, dass wir nicht mehr tun haben, was Gott sagt und darum wird unser Glaube plötzlich kleiner. Weil wenn unsere Verantwortung wächst, wird auch automatisch bewusst, wie sündhaft ich bin. Wenn ich einen Streit habe mit meiner Frau, wir haben auch einen Streit, weil wir beide temperamentvoll sind. Ich kann nicht mit dem Streit nachher predigen. Das geht nicht. Also mache ich wieder Frieden. Manchmal mache ich auch Frieden, weil ich predigen muss. Und nicht, weil ich jetzt überzogen bin. Und das ist so gut. Zum Glück muss ich da. Weil sonst würden wir irgendwie 2-3 Wochen streiten. Vielleicht irgendwann einen Monat. Man kann das auch üben, lang zu streiten. Ich will üben, schnell die Versöhnung zu suchen. Ich will üben, Gott schneller gehorsam zu sein. Nicht immer Monate zu brauchen, bis ich endlich einrenke. Sondern schneller gehorsam zu sein. Und das lerne ich von diesen Aposteln und von dem Petrus. Die einfach bleiben und einfach tun, was Gott sagt. Und das Dritte, was wir lernen können, heisst es nachher im Vers 32. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Gehorsam ist nicht einfach nur ein Teil für die stille Kämmerle. Sondern sie haben wollen Zeugen sein. Sie sind das Leben für Predigen im Tempel. Nicht, weil sie in dem Sinn Angst hatten um ihr Leben und mussten flüchten, sondern weil sie so überzeugt waren und so voller Leben waren, dass sie wollen, dass andere das auch bekommen. Sie wollen Zeugen sein von diesem Leben. Ich möchte euch eine Geschichte von Jonas erzählen. Ein junger Mann, der ist zu mir gekommen nach einer Predigt und gesagt, Michi, ich möchte wirklich auch den Jesus mehr erleben. Aber das Problem ist, ich darf an meinem Arbeitsplatz nicht predigen. Oder missionieren. Oder ich darf gar nichts. Der Chef hat es gesagt, bei der Einstellung, ich darf nicht. Ich sagte, ja, das ist jetzt eine Knacksituation, oder? Auf der einen Seite, die Bibel sagt, wir sollen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch ein bisschen unseren Kopf anstellen. Also nur mal einfach den Job aufs Spiel setzen, wenn gar keine Situation vorbereitet ist, fände ich jetzt auch nicht ganz gescheit. Aber komm, wir können nochmal mal beten dafür, dass Gott dir einen roten Faden zeigt. Was das vielleicht könnte möglich sein. Und dann haben wir zusammen gebetet und plötzlich haben wir so den Eindruck, er soll Geld für einen Kaffee mitnehmen. Also für jemand anderes. Für sich natürlich dann auch. Und einen Flyer von seinem Gottesdienst. Und einfach so im Hosensack hauen und einfach mal schauen, was passiert. Am nächsten Tag läutet er mir an. Am nächsten Tag. Völlig begeistert. Also, Michi, du glaubst schon, was passiert. Ich laufe rein bei mir ins Geschäft. Dann kommt einer auf mich zu und sagt, hey, hast du mal Zeit für mich, um einen Kaffee zu trinken? Ich sage dem, ja klar, ich lade dich gerade ein, es geht passend. Dann sitzen wir dort, wir schwätzen miteinander und sagen, gell, du gehst irgendwo in eine Kirche, kann ich mal mit dir mitkommen? Ich zucke den Flyer und sage, yes, da. Niemand hat dem müssen sagen, Leute, Michi, ja, und erzähl ihm von dem. Weil das hat ihn so gepackt. Das hat ihn so begeistert. Aber es braucht Mut, vielleicht alternative Wege zu suchen, sich nicht hinter Argumenten und Ausreden und Widerstandsemotionen zu verstecken. Sondern zu sagen, okay, Jesus, ich öffne mich dir. Und da geht es effektiv beim Gehorsam. Nicht, ich muss jetzt einfach das oder ich muss jetzt einfach das, sondern ich öffne mich dem Willen von Gott. Und dann wird es nicht einfacher. Ich sage, das ist ein blödes Thema. Es wird nicht einfacher. Weil dann, vielleicht wenn du nichts erlebst, könnte es an dem liegen, wenn du mit Jesus weniger erlebst, hast du vielleicht andere Vorstellungen, wie es er machen müsste, als dass er es effektiv tut. Andere Vorstellungen, andere Herzenswünsche. Mein Herzenswunsch ist schon, meine Kinder sollen Jesus erleben. Das ist wirklich ein Herzenswunsch von mir. Und ich bete viel mit meiner Frau und auch persönlich für das, dass sie Jesus persönlich echt kennenlernen. Und dann stellst du dir das so vor, wie das passiert. So am liebsten, so am Familientisch, mein Sohn sagt, Papi, die letzte Predigt, die du gehabt hast. Das ist einfach so, wow. Seitdem habe ich einen neuen Zugang zu meinem Jesus. Und, oder? Das wäre so irgendwie schön. Aber ich komme heim nach einem strengen Tag, ich bin um 5 Uhr morgens zum Haus aus, komme irgendwie so um 7 Uhr, Viertel ab 7 Uhr morgens heim, fix und fertig, mühsame Sitzungen gehabt, einfach nichts ist gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann sagt doch Jesus zu mir im Bus, kurz bevor ich daheim bin, und meine Vorstellung ist so in Richtung einen schönen Film schauen, ein gutes Gläschen Wein trinken, meine Frau ein bisschen geniessen, sagt er, heute Abend gehst du mit deinem Sohn joggen. Spürt ihr den Widerstand, oder? So die Argumente und die Emotionen, die kommen. Und eben, ich habe gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir, also ich tue, was du immer sagst. Bin ich heimgekommen, meinem Sohn gesagt, und ich habe gehofft, er sagt nein. Ich habe gesagt, Sohn, wir gehen joggen heute Abend. Statt Film schauen, gehen wir joggen. Ich glaube, sogar so gesagt. Und dann sagt er, Papi, das ist eine coole Idee. Heute Morgen habe ich gebetet, ich will wieder ein bisschen mehr Zeit mit dir haben. Also mit Jesus, kannst du schauen, dass ich ein bisschen Zeit kann mit dem Papi haben. Und du denkst, Feibe. Zum Glück habe ich gehört, gell? Dann haben wir uns da montiert, sind joggen. im Wald machen wir so einen weiten Parcours und dann machen wir da immer unsere Übungen und dann sind wir da, ich weiß nicht, ob ihr die Übung kennt, dann bist du so am Knüllen, oder? Und dann musst du so irgendwie so vorne ran und dann nachher so die Rückenmuskulatur stärken. Wo wir das dran machen sind, sagt mein Sohn, du Papi, das ist ja wie beten. Sollen wir nicht einfach noch Jesus danken sagen für diesen Tag? Und dann sind wir dort auf den Knien, auf dem Holzbänkchen, miteinander beten. Und ich merke, wow, das ist mein Gebet, das ist meine grösste Sehnsucht, dass Jesus meinen Söhnen begegnet. Und er macht es. Aber manchmal muss ich loslassen von meinen Vorstellungen, wie es müsste sein. Und ich muss einfach tun, wie er sagt. Und dann wirst du zum Zeugnis. Die Geschichte ist nicht für uns bestimmt. Die Geschichte ist als Motivation bestimmt. Manchmal ist, was Gott tut, nicht sinnvoll. Wir haben ein Haus und Gott sagt plötzlich, wir sollen eine Wohnung mieten. Für was? Wieso soll ich jetzt eine Wohnung mieten? Dann sage ich, okay, dann musst du mir jetzt den roten Faden zeigen. Anders kann ich nicht einfach eine Wohnung mieten. Ich meine, ein bisschen Kopf, und das würde ich wirklich sagen, benutzt euren Verstand, benutzt die Bibel. Es gibt Wegweisungen drin, oder? Dann sage ich Jesus, okay, Jesus, dann muss ja eine Wohnung frei werden. Weil ich habe den Eindruck bekommen, das muss gerade im Nachbargebäude sein. Und einen Tag später ist der Zügelwagen dort gestanden. Und ich dachte, okay, die Wohnung wird frei. Und wieder eine Woche später habe ich dann gebetet und gesagt, dann muss ich den Besitzer kennenlernen. Und ich komme so heim vom Arbeiten, laufe mir einen Mann entgegen. Und er sieht irgendwie ein verloren aus. Sage ich, kann ich helfen? Und er sagt, nein, mir gehört das Haus da oben. Und ich sage, okay. Also dort, wo jetzt die Wohnung frei ist. Ja, genau. Brauchst du eine Wohnung? Ja, wenn du gerade so fragst, würde es mich jetzt mal noch interessieren, wie sie aussieht. Dann bin ich mit dem die Wohnung anschauen. Und danach habe ich irgendwie zwei, drei Mal gesagt, ja, ist das noch spannend? Ja, das würde mich, ja, das wäre... Am nächsten Tag steht der mit dem Vertrag vor meiner Haustür. Ob ich sie jetzt will. Dann habe ich gesagt, ja, ich rede noch mit meiner Frau. Also, ja, sie ist schon den ganzen Weg involviert. Es ist nicht so, dass sie erst dort einen erfahren hat. Dann haben wir uns zusammen entschlossen, okay, dann machen wir jetzt das. Dann sind wir jetzt halt einfach so crazy und mieten eine Wohnung, die wir gar nicht brauchen. Wir haben ausgerechnet, das Schlimmste, was passieren kann, sind irgendwie 7.500 Franken, die wir ins Land setzen. Weil wir quasi dann die Miete gezahlt haben und nicht gebraucht haben. So. Und 7.500 Franken habe ich nicht. Aber haben wir geschaut, dass wir die noch haben bis dann, so in dem Stil. Und haben angefangen zu sparen, dass wir das umsetzen können. Und das ist im März, hat das losgegangen, und ist das losgegangen. Im Januar war es 9, gut, das kann ja noch sein. Februar, Mitte Februar, immer noch 9 gewesen, und ich bete, Jesus, nein, Scheibe, was habe ich gemacht? Im März, plötzlich habe ich mir bewusst, der Februar hat nur 28 Tage. Das kommt ja noch schneller, oder? Und dann wirklich am 27. Februar steht eine junge Frau auf unserer Haustür, brüllend mit ihrem Kind und sagt, mein Mann trinkt sich daheim zu Tod, ich kann nicht mehr heim. Können wir zu euch kommen? Wir haben so ein offenes Haus, wir nehmen einfach Junge und eben auch Familien auf, geben ihnen einfach so eine Möglichkeit, so mal ein bisschen pausieren. Und sagt, ja klar, komm. Und dann nachher sind wir so am Essen und dann sagt sie, weißt du, Michi, für mich ist klar, ich werde nie mehr zurück in die Wohnung. Nur schon wegen all dem, was ich jetzt erlebt habe. Das Problem ist, ich habe keine Wohnung. Und ich sage, ich schon. Ich gebe ihr den Schlüssel und in dem Moment, ist wirklich eine scheisse Situation. Wirklich eine traurige Situation, aber in dem Moment spüren wir alle so den Händedruck von Jesus. Und merken wir, wie er einfach Sachen vorbereitet hat. Und das ist etwas, was er machen kann, wenn wir einfach mutig sind und mutig gehen. Darum, wenn Gott sagt, tu einfach. Mutige kleine Schritte machen die mutiger für grössere Schritte. Aber wenn du stehen bleibst und auf den Mut wartest, der kommt nicht. Wir müssen mutige Schritte gehen. Die Jünger hätten die versagt, wenn sie umgebracht worden wären? Nein. Weil sie da tun haben, was Gott hätte wollen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Schlüssel. Wir sollen tun, was er uns sagt. Vielleicht erlebst du aber auch nichts, weil du schnell vergissest, was du alles mit Gott erlebst. Und das ist da einfach als Abschluss noch eine kurze Lektion, die ich selber lernen durfte. Wir erleben wirklich, seit ich das gebetet habe, Jesus, ich möchte das erleben, was du verheißen hast in der Bibel, erleben wir am Laufmeter. Wir haben jetzt gerade wieder ein Haus geschenkt bekommen. Wir haben, also nein, so muss ich sagen, ich habe 200.000 Franken geschenkt bekommen. Das klingt noch ein bisschen besser. Und mit dem Geld haben wir uns ein Haus kaufen. Wir haben eine Stiftung gegründet, wo wir Jugendliche jetzt in Weges begleiten. Wir erleben am Laufmeter Sachen, wie Gott einfach tut. Wir stehen einfach dort und denken so, wow, crazy. Es macht uns mittlerweile ein bisschen mutiger. Wir sind ein bisschen bereiter. Aber wenn du so unterwegs bist, geht es mir viel so, dass ich wie zu fest in die Zukunft lebe und gar nicht mehr daran denke, was er alles schon getan hat. Und wenn wir aber die Bibel lesen, dann merken wir immer wieder ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, eben auch für den roten Faden ist, dass er gesagt hat zum Volk Israel, baut euch immer wieder Altäre, dass ihr euch erinnert an das, was ich getan habe. Wo sind deine Altäre, wo du zurückschaust und sagst, wow, cool. Wenn ich mit meiner Frau einen genialen Eheabend hatte, dann können wir tageweise davon zehren und sagen, weißt du noch, das war schon geil gewesen. Oder? Ihr wisst, was ich meine. Und irgendwie habe ich gemerkt, fehlt mir das mit Gott. Und darum habe ich das angefangen zu installieren. Ich bin ein schlechter Tagebuchschreiber. Ich vergesse auch selbst. Und ich sage, Jesus, hilf mir, dass ich es nicht mehr vergesse. Und einen Tag später läutet mir das Radio Live Channel an und sagt so, Michi, wir möchten gerne so aus dem Leben Bericht bringen im Radio. Wärst du dabei? Was immer wir uns heute tun. Wer zum einem Ja-Sager, wenn Gott Sachen auftut in deinem Leben? Und seitdem muss ich mich zwingen, mindestens einmal im Monat zurückzuschauen, weil ich ja dort muss aus dem Leben Bericht bringen. Und das tut so gut. Das erfrischt. Du merkst, Jesus ist mit dir dran. Ich könnte noch den ganzen Morgen erzählen von coolen Stories, die ich mit Jesus erlebt habe. Ich möchte hier abschliessen und dich einfach einladen. Gehorsam ist nicht einfach etwas, was Gott uns gesagt hat, damit unser Rucksack ein bisschen schwerer wird, sondern weil es die Leidenschaft und das Herzstück von der Beziehung mit ihm ist. Und da lade ich dich ein und bete dafür. Jesus, ich danke dir, dass du um uns ringst. Ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du einfach nicht aufgibst, sondern immer wieder auch nachdoppelst. Danke für die coolen Geschichten, die wir dürfen haben in der Bibel, die uns darauf aufmerksam machen, wie das es eben nicht sein soll, sondern wie das es kann sein. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dürfen Überwinder werden von dem Widerstand, den wir immer wieder spüren in unserem Leben. Und dass wir dürfen lernen, gehorsamer zu werden. Jesus, wenn du redest, möchten wir tun, möchten wir unser Leben dir zur Verfügung stellen. Und bitte dich, dass du uns da immer wieder die Weisheit gibst, zu unterscheiden, den Mut gibst, einfach Schritte zu gehen. Und dass du uns auch hilfst, dass es wirklich konkret sein darf in unserem Alltag, auch nächste Woche. Amen.